Moment ein Ausschnitt aus dem Konzert für Englischhorn und Orchester von Josef Viala. Ziemlich genau 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sie hören gleich Peter Lieg mit der dritten Folge aus dem Roman Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisinger. Die beiden Liebenden sind nach Paris geflohen. Grieux und Manon Lescaut tauchen dort unter. Allerdings so mit der Zeit möchte der Grieux die ganze Geschichte doch offizialisieren, sich mit seinem Vater versöhnen, Manon heiraten. Außerdem wird das Geld knapp. Manon braucht in der Großstadt recht viel davon. Und der Grieux muss feststellen, dass sie einen Nachbarn im Haus wohl auch ganz attraktiv findet und ihn offenbar verraten hat. Denn er wird von einer Gruppe von Männern, darunter seine älteren Brüder, aus der Wohnung entführt. Zurück zu Hause in Amiens ist der Vater voll Schadenfreude und möchte den immer noch blind liebenden Sohn auf die rechte Bahn bringen.
Es wunderte meinen Vater, mich immer noch so tief bewegt zu sehen. Er kannte mich als einen Menschen, der auf Ehre hielt. Und da er nicht zweifeln konnte, dass ihr Verrat sie mir verächtlich gemacht habe, verfiel er darauf, dass meine Beharrlichkeit weniger in dieser besonderen Leidenschaft als in einer allgemeinen Neigung für die Frauen ihren Grund habe. Mit dieser Idee befreundete er sich so, dass er mir eines Tages, nur von seiner liebevollen Sorge beraten, das folgende Anerbieten machte. »Chevalier«, sagte er, »ich hatte bisher die Absicht, dich das Malteserkreuz tragen zu lassen, aber ich sehe, dass deine Neigungen durchaus nicht nach dieser Richtung gehen. Du liebst die hübschen Frauen. Ich bin bereit, dir eine zu suchen, die dir gefällt. Sage mir offen, wie du darüber denkst.« Ich entgegnete, »ich mache keinen Unterschied mehr zwischen Frauen. Seit dem Unglück, das mich betroffen, seien sie mir allesamt zuwider.« »Ich werde dir eine suchen«, erwiderte er lächelnd, »die Manon ähnlich sieht, aber treuer ist als sie.« »Ach, wenn Sie noch einen Funken Güte für mich haben«, rief ich, »sie ist es, die man mir wiedergeben muss. Seien Sie sicher, mein liebster Vater, sie hat mich gar nicht betrogen. Einer solchen schwarzen, grausamen Gemeinheit ist sie gar nicht fähig. Der niederträchtige B ist es, der uns betrügt. Sie, Manon und mich. Wenn Sie wüssten, wie aufrichtig sie ist. Sie würden sie selber lieben.« »Du bist ein Kind«, versetzte mein Vater. »Wie kannst du noch dermaßen blind sein nach alledem, was ich dir von ihr erzählt habe? Sie selbst ist es, die dich deinem Bruder in die Hände gespielt hat. Vergessen müsstest du sie mitsamt dem Namen, wenn du gescheit wärst, und dir die Nachsicht zunutze machen, die ich dir bezeige. Ich wusste nur zu gut, dass er recht hatte. Ich hatte mich nur unwillkürlich hinreißen lassen, mich so für meine Ungetreue zu ereifern. Ach«, begann ich nach kurzem Schweigen wieder, »ich sehe ja selber, dass ich das unglückliche Opfer des abscheulichsten Verrates bin. Ja«, fuhr ich fort, indem mir Zornestränen in die Augen sprangen, »ich bin wirklich ein Kind. Sie hatten es nicht schwer, meine Leichtgläubigkeit zu täuschen, aber ich weiß wohl, was ich zu tun habe, um mich zu rächen.« Mein Vater wollte wissen, was ich im Sinn hätte. »Nach Paris werde ich gehen«, rief ich, »und diesem B das Haus anzünden und ihn mitsamt der Treulosen bei lebendigem Leibe verbrennen.« Dieser Wutausbruch machte meinen Vater lachen und führte nur dazu, dass ich in meinem Gefängnis noch schärfer bewacht wurde. Volle 6 Monate verbrachte ich darin. Und während der ersten Wochen blieb mein Gemütszustand fast unverändert. Es war ein einziges Schwanken zwischen Liebe und Hass, Hoffnung und Verzweiflung, je nachdem, wie Manons Bild sich mir darstellte. Bald sah ich in ihr nur das liebreizendste aller Mädchen und schmachtete vor Verlangen, sie wiederzusehen. Bald glaubte ich in ihr nichts als die niedrige, falsche Mätresse zu erkennen und schwor mit 1000 Eiden, sie nur wieder aufzusuchen, um sie zu strafen. Man gab mir Bücher, die dazu halfen, meiner Seele etwas Ruhe zu bringen. Ich las alle meine Lieblingsschriftsteller wieder. Ich lernte neue kennen. Ich fand wieder und mehr denn je Geschmack am Studium. Sie werden sehen, von welchem Nutzen mir das in der Folge war. Viele Stellen bei Horaz und Virgil, die mir früher dunkel geblieben waren, wurden mir jetzt im Licht meiner eigenen Herzenserfahrung klar. Ich verfasste einen Liebeskommentar zum 4. Buch der Aeneis. Ich habe vor, ihn einmal herauszugeben und schmeichle mir, dass er Beifall finden wird. Ach, sagte ich bei der Arbeit zu mir selber, ein Herz wie meines hätte die treue Dido finden müssen. Eines Tages kam Tiberge mich in meiner Gefangenschaft besuchen. Die Innigkeit, mit der er mich umarmte, überraschte mich. Was er mir bisher an Zuneigung bezeigt hatte, war nie über eine bloße Schulfreundschaft hinausgegangen, wie sie zwischen jungen Menschen ungefähr gleichen Alters üblich ist. Ich fand ihn seit den 5 oder 6 Monaten, in denen ich ihn nicht gesehen hatte, so verändert und so viel männlicher geworden, dass seine Erscheinung und seine Art zu reden mir ordentlich Respekt einflößten. Er sprach eher wie ein verständiger Berater als wie ein Schulfreund zu mir. Er beklagte die Verwirrung, in die ich geraten war, beglückwünschte mich zu meiner Heilung, die er schon weit vorgeschritten glaubte, und ermahnte mich zum Schluss, mir diesen Jugendirrtum zur Lehre zu nehmen und darin die Eitelkeit der weltlichen Freuden zu erkennen. Ich sah ihn erstaunt an. Er bemerkte es. »Mein lieber Chevalier«, begann er wieder, »ich sage dir nichts, als was ganz sicher wahr ist und wovon ich mich in ernster Prüfung überzeugt habe. Ich hatte ebenso viel Hang zur Wollust wie du. Aber der Himmel schenkte mir zu gleicher Zeit den Sinn für Tugend. Ich nutzte meine Vernunft, um die Früchte der einen und der anderen zu vergleichen, und ich brauchte nicht lange, um den Unterschied zu erkennen. Der Beistand des Himmels half meinem Streben nach, und jetzt fühle ich eine Verachtung ohnegleichen für die Welt. Errätst du, setzte er hinzu, was mich noch in ihr zurückhält und mich hindert, ganz in die Einsamkeit zu gehen? Einzig und allein die zärtliche Freundschaft, die ich für dich empfinde. Ich kenne dein Herz und deinen Kopf. Es gibt nichts Gutes, dessen du nicht fähig wärst. Das Gift der Sinnenfreuden hat dich vom Wege abgebracht. Welcher Verlust für die Tugend! Deine Flucht aus Amiens hat mir solchen Schmerz bereitet, dass ich seither keinen frohen Augenblick gehabt habe. Urteile selbst nach den Schritten, die ich damals unternahm. Er erzählte mir nun, wie er nach der Entdeckung, dass ich ihn getäuscht hatte und mit meiner Geliebten abgereist war, sich aufs Pferd geworfen habe, um mir nachzureiten, wie es ihm aber bei meinen 4 oder 5 Stunden Vorsprung unmöglich gewesen sei, mich einzuholen, obwohl er in Saint-Denis nur eine halbe Stunde nach meiner Abfahrt eintraf, wie er, überzeugt, dass ich in Paris Aufenthalt genommen, 6 Wochen dort vergebens überall nach mir gesucht und endlich eines Abends im Theater meine Geliebte wiedergesehen habe, in so kostbarer Aufmachung, dass ihm gleich die Vermutung gekommen sei, sie verdanke diesen Glanz einem neuen Liebhaber. Und wie er dann ihrem Wagen bis zu ihrem Haus gefolgt sei und von einem Diener erfahren habe, dass sie von Herrn von B. so verschwenderisch ausgehalten werde. Dabei ließ sich es jedoch nicht bewenden, fuhr er fort. Am nächsten Tage kam ich wieder, um sie selber zu fragen, was aus dir geworden sei. Als sie mich von dir sprechen hörte, wandte sie sich kurz ab und ließ mich allein, so dass mir nichts übrig blieb, als ohne weitere Aufklärung in die Provinz zurückzukehren. Dort erfuhr ich das Ende deines Abenteuers und in welche furchtbare Erregung es dich versetzt hatte. Ich wollte dich jedoch nicht eher sehen, als bis ich sicher sein durfte, dich ruhiger zu finden. Du hast Manon also gesehen, seufzte ich. Ach, du bist glücklicher als ich, der dazu verdammt ist, sie nie wiederzusehen. Er machte mir Vorwürfe wegen dieses Stoßseufzers, der noch immer eine gewisse Schwäche für sie erkennen lasse. Er wusste mir so geschickt mit Lobreden auf meinen Charakter und meine Neigungen zu schmeicheln, dass er schon bei diesem ersten Besuch ein starkes Verlangen in mir erweckte, gleich ihm allen Freuden der Welt zu entsagen und in den geistlichen Stand einzutreten. Dieser Gedanke tat mir so wohl, dass ich mich nun mit nichts anderem mehr beschäftigte, wenn ich allein war. Ich rief mir die Worte des Bischofs von Amiens ins Gedächtnis, der mir den gleichen Rat erteilt hatte, und seine Voraussagen über die guten Aussichten, die ich hätte, wenn ich diesen Beruf ergriffe. Auch die Frömmigkeit hatte Teil an meinen Erwägungen. Ich werde ein keusches, christliches Leben führen, sagte ich zu mir. Ich werde mich mit der Wissenschaft und der Religion beschäftigen, die mich davon abhalten werden, an die gefährlichen Freuden der Liebe zu denken. Ich werde verachten, was die Masse der Menschen hochschätzt. Und da ich wohl fühle, dass mein Herz nach nichts verlangt, was es nicht achten kann, werden mich keinerlei Begierden mehr anfechten. So malte ich mir schon im Voraus ein friedliches, zurückgezogenes Leben aus. Dazu gehörte ein abgelegenes Haus mit etwas Wald und einem Bach mit gutem Wasser am Ende des Gartens, eine ausgewählte Bibliothek, ein kleiner Kreis tugendhafter, verständiger Freunde, ein sauber gedeckter, aber einfach und mäßig bestellter Tisch, außerdem auch ein Briefwechsel mit einem Freund, der in Paris leben und mir alle Neuigkeiten des öffentlichen Lebens berichten würde, weniger um meine Neugier zu befriedigen, als um mir die Sinnlosigkeit des Menschengetriebes immer wieder vor Augen zu führen. Würde ich da nicht glücklich sein, fragte ich mich? Würden nicht alle meine Ansprüche befriedigt sein? Sicherlich entsprach dieser Plan durchaus meinen Neigungen. Und dennoch fühlte ich am Schluss des ganzen weisen Programms, dass selbst die bezauberndste Einsamkeit mich erst dann wunschlos machen könnte, wenn ich sie mit Manon teilen dürfte. Trotzdem teilte ich meine Absicht eines Tages meinem Vater mit, nachdem Tiberge bei oft wiederholten Besuchen mich immer aufs Neue darin bestärkt hatte. Mein Vater erklärte mir, er sei gewillt, seinen Kindern in der Wahl ihres Berufes freie Hand zu lassen und behalte sich, wie ich auch immer über mich bestimmen wolle, nur das Recht vor, mir mit seinem Rat beizustehen. Das tat er dann auch auf sehr verständige Weise. Nicht, um mich von meinem Vorhaben abzuschrecken, sondern nur, um zu verhüten, dass ich den neuen Weg ohne klare Kenntnis der Verhältnisse einschlüge. Der Wiederbeginn des Studienjahres rückte heran. Ich kam mit Tiberge überein, dass wir uns gemeinsam in das Seminar von Saint-Sulpice aufnehmen lassen wollten. Er, um sein Theologiestudium zu vollenden, ich, um das meine zu beginnen. Seine bisherigen Leistungen, die dem Bischof der Diözese bekannt waren, trugen ihm vor unserer Abreise noch den Genuss einer ansehnlichen Pfründe ein. Mein Vater, der mich völlig von meiner Leidenschaft geheilt glaubte, ließ mich ohne jede Schwierigkeit ziehen. Wir kamen in Paris an. An die Stelle des Malteserkreuzes trat das geistliche Gewand und aus dem Chevalier wurde der Abbé de Grieux. Ich warf mich mit solchem Eifer auf das Studium, dass ich in wenigen Monaten erstaunliche Fortschritte machte. Ich verlor nicht nur am Tag keine Minute, sondern verwandte auch einen Teil der Nacht darauf. Ich gewann dadurch einen solchen Ruf, dass man mich schon zu den Würden beglückwünschte, die mir nicht entgehen könnten. Und mein Name wurde, ohne dass ich mich im Mindesten darum bemüht hätte, in die Pfründnerliste eingetragen. Die Frömmigkeit kam dabei nicht zu kurz. Ich gab mich mit Inbrunst allen Andachtsübungen hin. Tiberge war entzückt über diese Entwicklung, die er als sein Werk betrachtete. Und ich habe mehrmals Freudentränen in seinen Augen gesehen, wenn er auf das zu reden kam, was er meine Bekehrung nannte. Dass die menschlichen Entschlüsse dem Wechsel unterworfen sind, war mir nie verwunderlich. Eine Leidenschaft bringt sie hervor, eine andere kann sie wieder vernichten. Aber wenn ich an die Heiligkeit der Vorsätze denke, die mich nach Saint-Sulpice geführt hatten, und an die innere Freude, mit der mich der Himmel bei meiner neuen Lebensweise segnete, so erschrecke ich doch über die Leichtigkeit, mit der ich alles wieder über Bord warf. Wenn es wahr ist, dass der göttliche Beistand in jedem Augenblick die gleiche Kraft hat wie unsere Leidenschaften, so erkläre man mir doch, welche unheilvolle Macht einen so urplötzlich von der Pflicht wegzureißen vermag, ohne dass man auch nur des geringsten Widerstandes fähig wäre oder auch nur die leiseste Reue verspürte. Ich glaubte mich völlig gefeit gegen die Anfechtungen der Liebe. Es schien mir, dass ich eine Seite im heiligen Augustin oder eine Viertelstunde christlicher Betrachtung allen Sinnenfreuden vorgezogen haben würde, die nicht ausgenommen, die Manon mir hätte bieten können. Und doch genügte ein einziger unseliger Augenblick, um mich wieder in den Abgrund zu stoßen. Und mein Sturz war diesmal umso hoffnungsloser, als ich mich auf den ersten Schlag in die gleiche Tiefe zurückgeschleudert sah, aus der ich mich gerettet hatte, so dass meine neuen Sünden mich noch viel weiter hinabrissen. Ich hatte fast ein Jahr in Paris gelebt, ohne mich zu erkundigen, was aus Manon geworden sei. Anfangs hatte es mich viel gekostet, mir solche Gewalt anzutun. Aber der immer gegenwärtige Beistand von Tiberge und meine eigenen Überlegungen hatten mir schließlich dazu verholfen, mich zu überwinden. Die letzten Monate waren so ruhig verflossen, dass ich auf dem besten Wege war, das bezaubernde, treulose Geschöpf auf ewig zu vergessen. Der Tag nahte heran, an dem ich eine öffentliche Disputation vor der Theologischen Fakultät halten sollte. Ich ließ einige namhafte Persönlichkeiten bitten, mich mit ihrer Gegenwart zu beehren. So drang mein Name bis in alle Stadtteile von Paris und kam auch meiner Ungetreuen zu Ohren. Des Abbé-Titels wegen war sie ihrer Sache nicht ganz sicher. Aber ein Rest Neugierde oder vielleicht eine Regung von Reue über ihren Verrat, ich habe nie herausfinden können, welches dieser beiden Gefühle, erweckte ihr Interesse an einem Namen, der dem meinigen so glich. Sie kam mit einigen anderen Damen in die Sorbonne. Sie wohnte meiner Disputation bei und hatte natürlich wenig Mühe, mich wiederzuerkennen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung von ihrer Anwesenheit. Es gibt bekanntlich dort besondere Logen für die Damen, wo sie hinter einer Jalousie verborgen sind. Mit Ruhm bedeckt und mit Glückwünschen beladen, kehrte ich nach Saint-Sulpice zurück. Es war 6 Uhr abends. Kaum war ich daheim, so meldete man mir, eine Dame wünsche mich zu sprechen. Ich ging sofort in das Sprechzimmer. Götter, welche Erscheinung. Ich fand Manon. Sie war es. Nur noch viel holder und strahlender, als ich sie je gesehen hatte. Ein Liebreiz über alle Beschreibung. So fein, so warm, so herzgewinnend. Die Liebe selbst. Ihr ganzes Bild erschien mir wie ein Zauber. Ich stand bei ihrem Anblick wie gebannt. Und da ich nicht erraten konnte, welches die Absicht dieses Besuches sei, wartete ich mit niedergeschlagenen Augen und zitternd, dass sie sich erkläre. Ihre Befangenheit war jedoch eine Zeit lang nicht geringer als meine. Als sie mich aber in meinem Schweigen verharren sah, führte sie die Hand vor die Augen, um ihre aufsteigenden Tränen zu verbergen. In schüchternem Ton sagte sie, sie sehe ein, dass ihre Treulosigkeit meinen Hass verdiene. Aber es sei doch von mir, wenn ich sie wirklich je ein wenig lieb gehabt hätte, auch sehr grausam, dass ich 2 Jahre habe verstreichen lassen, ohne ihr etwas von meinem Ergehen zu berichten. Und noch grausamer, dass ich jetzt vor ihr stünde, ohne ein Wort zu reden. Wo ich doch sehe, wie ihr zumute sei. Ich vermag den Aufruhr nicht zu schildern, der in meiner Seele tobte, während ich sie anhörte. Sie setzte sich, ich blieb stehen, halb abgewandt, und wagte nicht, sie voll anzusehen. Ich begann mehrere Male mit einer Antwort, hatte aber nicht die Kraft, fortzufahren. Endlich rang ich mir mit Qual den Ausruf ab, treulose Manon, treulose, treulose. Sie wiederholte mir unter heißen Tränen, sie wolle ihre Untreue durchaus nicht rechtfertigen. »Was willst du denn?« rief ich wieder. »Sterben will ich«, entgegnete sie, »wenn du mir nicht dein Herz wiedergibst, ohne dass ich nicht leben kann.« »So fordere mein Leben«, Ungetreue, rief ich, selber in Tränen ausbrechend, die ich vergebens zurückzuhalten suchte. »Fordere mein Leben, das ist das Einzige, was zu opfern mir noch übrig bleibt, denn mein Herz gehört dir ja schon.« Und hat immer nur dir gehört. Ich hatte kaum ausgesprochen, als sie glückselig aufsprang und mich in die Arme schloss. Sie überschüttete mich mit 1000 heißen Zärtlichkeiten. Sie nannte mich mit allen Kosenamen, die die Liebe erfindet, um ihrer Innigkeit Ausdruck zu verleihen. Ich vermochte nur erst wie ein Halbbetäubter zu erwidern. Was war das auch für ein Übergang von der Ruhe, in der ich gelebt hatte, zu den stürmischen Erschütterungen, die ich wieder aufsteigen fühlte. Schrecken befiel mich. Ich zitterte, wie man zittert, wenn man sich nachts in eine wildfremde Gegend verirrt hat. Man glaubt, sich auf einen anderen Stern versetzt. Man wird von einem geheimnisvollen Schauder befallen, der erst schwindet, nachdem man alles ringsumher lange betrachtet hat. Wir setzten uns zueinander. Ich nahm ihre Hände in die meinen. »Ach, Manon«, sagte ich und sah sie traurig an. »Ich war nicht auf den schwarzen Verrat gefasst, mit dem du mir meine Liebe gelohnt hast. Es war freilich nicht schwer für dich, ein Herz zu täuschen, dessen unumschränkte Herrscherin du warst, und das all sein Glück darin fand, dir zu gefallen und dir zu gehorchen. Sage mir jetzt, hast du ein ebenso zärtliches und ergebenes wiedergefunden?« »Nein, nein, die Natur schafft nicht gleich ein zweites wie das meine. Sag mir wenigstens, ob du es manchmal vermisst hast. Darf ich mich denn auf das Gefühl verlassen, das dich heute zu ihm zurückführt? Ich sehe nur zu sehr, dass du bezaubernder bist als je. Aber bei allen Qualen, die ich um dich erlitten habe, schöne Manon, sage mir, wirst du jetzt auch treuer sein?« Sie erwiderte mit so herzbewegenden Worten der Reue und verschwor sich mit solcher Innigkeit, mir treu zu bleiben, dass es mich unaussprechlich rührte. »Süße Manon«, begann ich, »Verliebtheit und Theologie unheilig durcheinander mischend, du bist zu anbetungswürdig für ein irdisches Geschöpf. Ich fühle mein Herz von einer sieghaften Freude erhoben. Alles, was Sie in Saint-Sulpice von der Freiheit des Willens reden, ist Wahn. Ich werde um deinetwillen meine Zukunft und meinen guten Ruf einbüßen. Ich sehe es klar voraus. Ich lese mein Schicksal in deinen schönen Augen. Aber was könnte es geben, wofür mich deine Liebe nicht entschädigen wird? Die Gunst Fortunas rührt mich nicht. Der Ruhm ist mir eitel Dunst. Alle meine Pläne für ein geistliches Leben waren unsinnige Hirngespinste. Alle Wonnen, außer denen, die ich mit dir erhoffe, sind mir verächtlich und könnten nicht eine Sekunde in meinem Herzen standhalten gegen einen einzigen Blick von dir. Wenn ich ihr nun auch völliges Vergessen aller ihrer Sünden versprach, wollte ich doch wissen, auf welche Weise sie sich von B. hatte verführen lassen. Sie gestand mir, er habe sie am Fenster gesehen und sich sofort glühend in sie verliebt. Seine Erklärung hatte er dann so recht als Generalsteuerpächter gemacht, indem er ihr nämlich in einem Brief bedeutet hatte, der Lohn werde im Verhältnis zur genossenen Gunst stehen. Sie sei zunächst nur auf Verhandlungen eingegangen, und auch das nur in der Absicht, ihm eine so beträchtliche Summe abzulocken, dass wir bequemer davon hätten leben können. Er habe sie aber mit so glänzenden Versprechungen geblendet, dass sie sich nach und nach erschüttern ließ. Unter welchen Gewissensqualen, das habe ich ihr ja an dem Abend vor unserer Trennung angemerkt. Sie sei auch, trotz aller Üppigkeit, mit der er sie bedachte, nie einen Augenblick glücklich mit ihm gewesen, weil sie bei ihm, sagte sie, mein Zartgefühl und das Liebenswürdige meiner ganzen Art vermisste und bei allen Vergnügungen, die er ihr immerzu bot, doch im tiefsten Herzen nie die Erinnerung an meine Liebe und die Reue über ihre Treulosigkeit loszuwerden vermochte. Auch von Thibert sprach sie und wie sein Besuch alles wieder in ihr aufgewühlt habe. Ein Degenstoß ins Herz, schloss sie, hätte mir das Blut nicht so aufregen können. Ich ging von ihm weg, weil ich seine Gegenwart nicht einen Augenblick länger ertragen konnte. Sie erzählte mir dann noch, auf welche Art sie von meiner Anwesenheit in Paris, von meinem Berufswechsel und meiner Disputation in der Sorbonne erfahren hatte. Sie versicherte mir, sie sei dabei so erregt gewesen, dass sie sich mit aller Kraft habe zusammennehmen müssen, um nicht in Tränen auszubrechen oder gar laut aufzuschreien. Schließlich habe sie dann, um ihren Zustand nicht auffällig zu machen, den Saal als Letzte verlassen und sei, allein dem Drang ihres Herzens und ihrer Sehnsucht folgend, geraden Wegs in das Seminar gegangen, mit dem Entschluss, hier zu sterben, wenn sie mich nicht bereit fände, ihr zu verzeihen. Wo wäre der Barbar, den eine so heiße, so liebevolle Reue nicht gerührt hätte? Ich für meinen Teil fühlte in diesem Augenblick, dass ich alle Bistümer der Christenheit für Manon geopfert haben würde. Ich fragte sie, wie sie nun unsere Angelegenheit zu regeln gedächte. Wir müssten, meinte sie, das Seminar auf der Stelle verlassen und von einem geschützteren Ort aus unsere weiteren Maßnahmen treffen. Ich stimmte allen ihren Wünschen ohne Widerrede zu. Sie stieg in ihren Wagen, um mich an der Ecke der Straße zu erwarten. Einen Augenblick später schlüpfte auch ich vom Pförtner unbemerkt hinaus. Ich stieg zu ihr ein. Wir fuhren zuerst zum Altkleiderhändler, wo ich wieder Tressen und Degen anlegte. Manon bestritt die Kosten, denn ich hatte nicht einen Sou bei mir. Und aus Angst, ich könnte bei meiner Flucht aus Saint-Sulpice auf Hindernisse stoßen, hatte sie nicht zugelassen, dass ich noch einmal in mein Zimmer zurückkehrte, um mein Geld zu holen. Im Übrigen war mein Schatz recht spärlich, sie aber durch die Freigebigkeit Bs reich genug, um den Verlust gering zu achten. Bei dem Trödler besprachen wir auch, was weiter zu tun sei. Um mir recht zu beweisen, wie gründlich sie sich von B losgesagt habe, beschloss sie, ganz schonungslos gegen ihn zu verfahren. »Die Möbel will ich ihm lassen«, erklärte sie, »die gehören ihm. Aber die Schmucksachen und etwa 60.000 Franken, die ich in den 2 Jahren von ihm bekommen habe, nehme ich mit. Das ist mein gutes Recht. Ich habe ihm keinerlei persönliche Gewalt über mich eingeräumt«, setzte sie hinzu. »Also können wir unbesorgt in Paris bleiben und irgendein nettes Haus mieten und glücklich miteinander leben.« Ich stellte ihr vor, dass Paris, wenn schon nicht für sie, so doch für mich sehr gefährlich wäre, da ich unfehlbar früher oder später erkannt werden und also ständig dem Unheil ausgesetzt sein würde, das schon einmal über mich hereingebrochen sei. Sie gab mir zu verstehen, dass sie sich nur ungern von Paris trennen würde. Ich war so darauf bedacht, sie nicht zu betrüben, dass es keine Gefahr gab, der ich nicht ihr zuliebe Trotz geboten hätte. Schließlich fanden wir einen vernünftigen Mittelweg. Wir wollten ein Haus in irgendeinem Dorf bei Paris mieten, von wo wir leicht zum Vergnügen oder zu Besorgungen in die Stadt fahren könnten. Wir wählten das nahegelegene Chaillot. Manon kehrte schnell in ihre Wohnung zurück. Ich begab mich an das kleine Tor des Tuileriengartens, wo ich sie erwarten sollte. Nach einer Stunde kam sie in einem Mietwagen wieder mit einer Magd und ein paar Koffern, die ihre Kleider und ihren ganzen Schmuck enthielten.
Peter Lieck war das mit der 3. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost, übersetzt von Hans Reisinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen und diese Aufnahme ist 1994 beim NDR in Hannover entstanden, in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie ab sofort eine Woche lang online bei uns, wie immer ndr.de/kultur und auch in der NDR Kultur App. Und morgen um 8.30 Uhr geht's dann weiter. Thank you.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Vor dem geplanten Treffen der Präsidenten Russlands und der USA am Freitag sind heute virtuelle Gespräche europäischer Staats- und Regierungschefs geplant. Sie wollen sich sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj als auch US-Präsident Trump austauschen. Die Hintergründe ordnet Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert zusammen.
Eingeladen hat der deutsche Bundeskanzler. Der hatte ja zuletzt am Sonntag mit Trump telefoniert. Und danach hat er offenbar entschieden, dass es jetzt eilt, dass die Europäer ganz schnell handeln müssen. Es gab dann viele Gespräche und auch Treffen zwischen den wichtigen Europäern auf allen möglichen Ebenen. Allen voran Frankreich, Großbritannien, Polen, aber auch Italien und Finnland waren beteiligt. Mit dabei heute Ursula von der Leyen als gesamteuropäische Verhandlerin in Brüssel und zeitweise auch NATO-Generalsekretär Rutte. Heute soll es zuerst ein Gespräch der Europäer mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben und anschließend soll dann das Weiße Haus in Washington dazugeschaltet werden mit Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance.